Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte. Ich lese den Vers 27 aus dem 24. Kapitel und dann ab Kapitel 25, 1 bis 12. Als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Als nun Festus ins Land gekommen war, zog er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Da erschienen die hohen Priester und die angesehensten der Juden vor ihm gegen Paulus und drangen in ihn und baten ihn um die Gunst, dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließe, denn sie wollten ihm ein Hinterhalt legen, um ihn unterwegs umzubringen. Da antwortete Festus: Paulus werde weiter in Gewahrsam gehalten in Caesarea. Er selber aber werde in Kürze wieder dahin ziehen. Die nun unter euch ermächtigt sind, sprach er, die lasst mit hinabziehen, den Mann zu verklagen, wenn etwas Unrechtes an ihm ist. Nachdem aber Festus bei ihnen nicht mehr als 8 oder 10 Tage gewesen war, zog er hinab nach Caesarea. Und am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus holen. Als der aber vor ihn kam, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele und schwere Klagen gegen ihn vor, die sie aber nicht beweisen konnten. Paulus aber verteidigte sich: Ich habe mich weder am Gesetz der Juden, noch am Tempel, noch am Kaiser versündigt. Festus aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und antwortete Paulus und sprach: Willst du hinauf nach Jerusalem und dich dort in dieser Sache von mir richten lassen? Paulus aber sprach: Ich stehe vor des Kaisers Gericht. Da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Habe ich aber Unrecht getan und des Todes würdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben, ist aber nichts an dem, dessen wegen sie mich verklagen, so darf mich ihnen niemand preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Da besprach sich Festus mit seinem Ratgebern und antwortete: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du ziehen. Wir haben ja noch im Herzen und im Kopf diese ganzen Werdegänge, die zuvor stattgefunden haben, wie der Apostel Paulus überhaupt in diese Gefangenschaft geraten ist. Und nun saß er bereits schon 2 Jahre in Caesarea. Aber wir können über all diesen Geschehnissen Folgendes sehen, dass ja am Anfang schon über ihn gesagt worden ist, auch durch Ananias, weil Ananias ja diesem Saulus nicht begegnen wollte, der die Christen verfolgt hat, ja, der sie ans Messer geliefert hat, dem Tode überantwortet hat und nun plötzlich aber Jesus Christus kennenlernte. Und Ananias dann zu ihm geschickt worden ist, dass er ihm sagen sollte, er soll sich taufen lassen und er soll den Namen Jesu verkünden. Die Antwort Jesu war ja zu dem Ananias, der erst verzagt war in Apostelgeschichte 9,16: Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Christen haben auch manches zu leiden, um des Namens des Herrn Jesu willen. Wir lesen ja auch in Johannes 15, wo der Herr sagt zu den Nachfolgern, Vers 20, denkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist doch nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt? Sie werden euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und schon bevor der Apostel Paulus ja nach Jerusalem zog, er ist ja einige Male gewarnt worden, nicht zu ziehen, weil man ihn dort nicht annehmen würde und aufnehmen würde, sagten dann die Gläubigen, nachdem sie merkten, sie können ihn nicht abhalten, des Herrn Wille geschehe. Und des Herrn Wille geschieht auch in den Trübsalen. Das heißt, wir brauchen auch eine Zurechtbringung, wir brauchen auch eine Erziehung. Und das ist manchmal nur durch Trübsal möglich. Wir denken auch an das Volk Israel, es musste 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft, aus Erziehungsgründen. Es war gar nicht anders mehr möglich. Aber Erziehung heißt nicht Verwerfung, sondern nur vorübergehende Züchtigung, damit man etwas lernt und weitergeht auf dem guten Weg des Lebens. Und so hieß es dann, des Herrn Wille geschehe auch an Paulus. Er musste manches lernen in Jerusalem und er musste sich selber zurücknehmen in seiner Liebe, seinem emotionalen Drang, will ich mal sagen, dorthin zu gehen, wo er nicht hingesandt wurde, nämlich nach Jerusalem, wo er auch seine Volksbrüder für Jesus gewinnen wollte. Aber es war nicht sein Auftrag. Aber das Wunder der Gnade Gottes ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, dass, wenn wir auch Fehler begehen, nicht verworfen werden, sondern wir dürfen immer wieder umkehren. Wir werden vielleicht in manche Nöte gebracht, damit wir es auch gründlich lernen. Denn es ist ja auch so, manchmal in der Erziehung der Kinder, so kennt man das ja aus der eigenen Familie, man vergibt zwar den Kindern gerne, wenn sie sich entschuldigen, wo sie einen Fehler gemacht haben. Aber manchmal legt man ihnen noch eine kleine Sache auf. Das kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir als Kind war es so, meine Mutter hat dann gesagt, dann kriegst du keinen Nachtisch, auch wenn ich mich entschuldigt habe. Und weil ich gerne Nachtisch aß, war das für mich schon eine ziemliche Lehre. Und dann war ich artig, weil ich nächstes Mal doch Nachtisch haben wollte. Oder die Eltern sagen, also heute kriegst du Stubenarrest. Ich vergebe dir, aber du kriegst noch Stubenarrest. Man braucht diese Erziehungsmaßnahmen, damit das, was man gesagt bekommt, auch wirklich wirkt. Ja, und so brauchten die Gläubigen der damaligen Zeit das auch. Deswegen ließ der Herr sie auch in Trübsalen kommen. Denn die Trübsal ist ein wunderbarer Lehrmeister für unser Leben. 2 Jahre war Paulus also bereits in dieser Wartestellung weitergehen zu können, in seinem Auftrag, Missionsauftrag, nämlich er sollte unter die Heiden gehen und er sollte auch nach Rom gehen, vor dem Kaiser sprechen. Wenn auch der Herr für unser Verständnis oft sehr spät handelt, 2 Jahre dort sitzen in Caesarea, das war schon eine lange Zeit. Und da möchte man gerne ausbrechen und sagen, wann geht's endlich weiter? So wissen wir doch, dass der Herr nie zu spät handelt. Er handelt für unsere Begriffe oft spät, aber niemals zu spät. Denn alles hat ja seine Zeit, so ist es ja auch durch die Weisheit schon, die Gott Salomo gegeben hat, in Prediger 3 gesagt. Denn alles muss seine Zeit haben, damit es auch recht zubereitet werden kann. Das ist ja im Ackerbau und Viehzucht genauso. Wir können ja nicht sagen, wir säen etwas, am nächsten Tag können wir schon ernten. Es hat alles seine Zeit und die Zeit muss abgewartet werden. Wir lesen zum Beispiel in Prediger 3, ja, ich lese mal die ersten 8 Verse. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Also wir merken, wir können gar nichts beschleunigen. Wir können auch nichts verhindern. Es hat alles seine Zeit, weil Gott nämlich in die Tiefe hineinschaut. Wir sehen ja alles bloß oberflächlich. Ja, wir denken, naja, das ist jetzt genug und so könnte ja anders sein. Der Herr schaut ja viel tiefer. Er sagt, nee, es ist noch nicht genug. Das hat alles seine Zeit. Geboren werden und sterben hat seine Zeit. Pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist. Würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine zerstreuen und Steine sammeln, Herzen und Ferne sein von Herzen, suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, zerreißen und zunähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Streit und Friede. Hat alles seine Zeit. Und so hatte es auch seine Zeit für den Apostel in Caesarea zu sein. Wenn auch der Herr Paulus ja schon im Kapitel 23, Vers 11 getröstet hat und gesagt hat, so wie du zu Jerusalem gezeugt hast, musst du auch in Rom von mir zeugen. Dann wissen wir aber auch, dass Rom noch ein ganz anderes Pflaster gewesen ist als Jerusalem. In Rom konnte man keine Glaubensvoraussetzung erwarten, wie in Jerusalem. Da kannte man ja das Alte Testament, man kannte die Bibel, man kannte Gott, wer er ist. Man konnte irgendwo ansetzen. Aber in Rom, das war ein schweres Pflaster. Da war der Kaiser, da war der Götzendienst, der vollführt wurde. Da war die Ablehnung des Gottes Israels. Denn die Juden durften da nicht mehr sein, nicht? Rom musste Juden rein gemacht werden. Wir lesen das von Aquila und Priscilla. Die mussten weg, weil alle Juden aus Rom verschwinden sollten. Ja, das heißt, da sollte nun Paulus hin, wo Juden keinen Platz mehr haben und wo Götzendienst vorhanden ist. Das ist was ganz anderes als Jerusalem. Dazu brauchte es eine besondere Zubereitung, nach Rom gehen zu können. Und diese Zubereitung fand auch statt in Caesarea, in dieser langen Wartezeit. Paulus wurde in den 2 Jahren nicht nur von seinem Vorhaben, Jerusalem und seine Volksgenossen zu bekehren, entfernt. Er hat gemerkt, das ist nicht mein Auftrag, sondern auch in seinem Wesen durch die Hand Gottes verändert. Wir merken das, dass er plötzlich nicht mehr so eine lange Rede hält, so eine lange Verteidigungsrede, sondern hier plötzlich eine relativ kurze Rede hält, Festus gegenüber, so dass er nicht mehr in den Streit mit seinen Volksbrüdern hineingezogen werden wollte. Wie ja noch in Jerusalem, wo er den Hauptmann Claudius Lysias bat, lass mich zu dem Volk reden. Jetzt wollte er damit nicht mehr reden. Er hat nur gesagt, ich habe denen nichts getan, ich habe nichts gegen das Gesetz. Er wurde viel kleiner in seiner Rechtfertigungsrede, gar nicht mehr so lang. Das ist die Umgestaltung in ein anderes Wesen. In ein anderes Wesen, das brauchte er, wenn er nach Rom käme. Da musste er anders auftreten und sich vom Herrn führen lassen. Hier sagte er nur, ich habe weder an der Juden Gesetz, noch am Tempel, noch am Kaiser gesündigt. So fertig aus. Paulus wollte jetzt keinen Fehler der Eigenmächtigkeit mehr begehen, sondern in allem auf den Herrn warten, der ja auch in Lukas 12 sagte, ihr sollt nicht sorgen, Vers 12, was ihr antworten werdet, wenn ihr überantwortet werdet in die Synagogen und vor dem Hohen Rat. Denn der Heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das ist Vertrauen, aber das muss erst mal angenommen werden. Nicht das, was ich so alles denke, soll ich reden, sondern Vertrauen, der Herr wird mir in Rom genau die richtigen Worte geben. Aber dazu muss ich abhängig sein von ihm. So werden also Leidenszeiten auch hier in Caesarea zu Segenszeiten. Leidenszeiten sollen Segenszeiten sein. Denn das Wort durch den Psalmisten stimmt allzu oft auch im Leben der Gläubigen, wo es heißt im Psalm 119, zum Beispiel Vers 67, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, ging falschen Weg, vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Nun aber halte ich dein Wort, nachdem ich gedemütigt worden bin. Diese Erkenntnis führt dann auch zur Dankbarkeit gegen den Herrn, auch im Leiden, dass man froh ist, gelernt haben zu dürfen. Weiter in dem Psalm 119, Vers 71 heißt es dann nämlich, es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. das ist mir lieb. Ich danke dir sogar, dass du mich gedemütigt hast. Dann kommt plötzlich Dankbarkeit, weil man plötzlich erfahren hat, das ist ja gut, wenn ich von meinem eigenen Weg mal wegkomme und den Weg des Herrn sehe, da bin ich ja viel gesegneter auf diesem Weg. Ja, dann danke ich dir, dass du mich gedemütigt hast, dass ich in die Leiden gekommen bin, dass sie mich da beinahe steinigen wollten und erschlagen wollten in Jerusalem. Ich danke dir. So hätte Paulus sagen können, dass ich jetzt hier in Caesarea vieles gelernt habe. Und dass ich auch gelernt habe, wie die Heiden denken und wie sie umgehen, wie die römischen Vertreter, ja, Felix und Festus eigentlich ticken, könnten wir sagen. Im Psalm 118, Vers 21 und dann auch Vers 18 heißt es nämlich, ich danke dir, dass du mich demütigst. Und dann kommt der kleine Nachsatz, und hilfst mir. Und hilfst mir. Ich danke dir, dass du mich demütigst und hilfst mir. Das heißt, da wollen wir doch hinaus. Der Herr züchtigt mich wohl, aber er gibt mich nicht dem Tode. Und König David, der sang in dem Lied der Befreiung von der Philister Hand in 2. Samuel 22, 36, du gibst mir den Schild deines Heils. Und wenn du mich demütigst, dann machst du mich groß. Ja, man hat ja so viel eigene Kraft oft in sich und dann will man mit dieser Kraft da voranschreiten, nicht? Wir wissen das, wir haben ja noch unseren Leib und wir haben ja noch unsere ganzen Fähigkeiten, die wir vor der Bekehrung auch hatten und die brennen mit uns manchmal durch. Nicht, wir schauen nicht nur scheel auf Petrus, der da seinen ganzen Mut zusammennahm, sein Schwert zog und wollte dann den Malchus töten. Aber er hat dem Herrn sei Dank nur das Ohr getroffen. Und der Herr hat das Ohr wieder geheilt und hat gesagt, das ist verkehrt, was du da machst. Ja, komm nicht so kräftig, bitteschön. Demütig, warte mal auf den Herrn. Ja? Meinst du nicht, ich könnte mir nicht 12 Legionen Engel herbeiholen? Da brauche ich dich doch gar nicht da mit deinem kleinen Schwert. Ne? Das heißt, diese Erkenntnis muss Fuß fassen, auch im Leben der Gläubigen. Es kommt auf uns gar nicht an, es kommt immer auf den Herrn an. Er will der Handelnde sein, wir nicht. Wir sind bloß seine Werkzeuge. Ja? Du gibst mir den Schild deines Heils und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Hier die Philister, die Philistiner oder Palästinenser, können wir ja sagen, das waren damals ja auch viele Riesen, die Enakskinder, die dort gegen Israel standen. Und das war schon eine Übermacht, wenn du einen Menschen vor dir hast, der noch ein Drittel größer ist als du selber und einer, der statt 5 Finger 6 Finger hat, ja, an jeder Hand 6 und an den Füßen auch noch 6 Zehen, was das für Kolosse sind und die soll man besiegen. Ja, da hat man sich schon Gedanken gemacht, wie kriegen wir den rum, ne? Aber etliche, so steht es da nämlich gerade in 2. Samuel 22, sind davon besiegt worden. Und da sagt David, ja, du gibst mir den Schild deines Heils. Und wenn du mich demütigst, dann machst du mich groß. Das sind alles so Erfahrungswerte, die durch die Bibel gegangen sind, durch das Leben der Zeugen Gottes und auch jetzt bei Paulus landeten. Paulus reifte auch in diesem Stück heran, um wirklich in Rom auf dem schweren Pflaster das Evangelium sagen zu können. Hier kommt das zum Tragen, was er auch im Philipperbrief schrieb in Kapitel 3. Er sagt ja da auch, dass er noch lernen muss. Ja? Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht in Vers 13, dass ich es ergriffen habe. Eins sage ich aber, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, davor, was vorne ist. Und ich jage dem vorgesteckten Ziel nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Nicht, dass ich es schon ergriffen. Ich brauche immer noch die Erziehung. Und die hat der Apostel auch dort zugelassen. Somit ist er auch zu einem noch besseren, intensiveren Werkzeug in Gottes Hand geworden, um den späteren Auftrag dann nach Rom zu kommen, nachzukommen. Und zwar, warum? Was sollte denn in Rom geschehen? In Rom sollte jetzt nicht nur geschehen, dass er eine andere Ansprache für die Römer hat. Er hatte ja sogar dann gegrüßt aus des Kaisers Hause, nicht? Das ist ja gar nicht so einfach, da plötzlich in die hohen Stufen der Politik da einzugreifen. Die Leute sind ja alle sehr klug und die sind ja auch vollmächtig. Und plötzlich durfte er dort Gläubige treffen oder auch gewinnen. Sondern es kam noch etwas hinzu, denn von Rom aus sollte er die äußerst wichtigen Briefe schreiben an die Gemeinde. Eine tiefere Erkenntnis als in den anderen. Ja, da schrieb er nämlich ja zum Beispiel diese kostbaren Perlen der Briefe an die Epheser, Kolosser und Philipper. Das sind ja tiefe, tiefgreifende Briefe, die von der Herrlichkeit Gottes sprechen. Zum Beispiel im Epheserbrief diese Behandlung, Gemeinde ist der Leib Christi, was ganz besonders Enges. Und im Kolosserbrief, Gott hat in allem den Vorrang. Ja, das hat er auch kennengelernt. Und das schrieb er alles aus Rom, aus dem Gefängnis. Und den Philipperbrief, da schrieb er von der Erfahrung des Gläubigen. Ja, die muss man aber erstmal machen, damit man davon schreiben kann. Ne? Merken wir, welche Vorbereitung hier in Caesarea geschah, damit das in Rom entstehen konnte, was der Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tage Wegweisung ist und hilft. Auch den Philemonbrief hat er von dort geschrieben, an den Philemon. Gottes Wege sind für uns ja unergründlich, aber sie sind wunderbar und sie führen zum wahrhaftigen Leben und in dem wahrhaftigen Leben. Ein zweites, Gunst suchen bei den Menschen bringt immer Schaden. Gunst suchen bei Gott bringt Leben und volle Genüge und Aufbau zum Dienst vor Gott selbst. Menschen ohne Hoffnung zu dem lebendigen Gott, was tun sie? Sie suchen immer Hilfe und Förderung und Zuwendung bei Menschen. Sie haben ja keine Wahl. Der neue Landpfleger Festus war ja gleich in seinem Handeln wie der vorhergehende, der Felix. Beide waren korrupt und suchten nach Gunst bei den Menschen. Felix, noch beim Abschied, suchte er bei den Juden Gunst und ließ deswegen Paulus gefangen. Er hätte ihn ja loslassen können. Aber in seiner neuen Stellung wollte er möglicherweise auch einen günstigen Zuspruch oder Nachruf haben, damit es ihm dort am neuen Platz gut geht. Er suchte Gunst bei ihnen, obwohl es der letzte Arbeitstag war. Nicht? Mit anderen Worten, also wenn ihr gut redet, dann werde ich auch am anderen Ort gut vorankommen. Deswegen lasse ich für euch, weil ihr ja das gerne wollt, den Paulus hier sitzen. So lesen wir das hier. Ja? Ein Mensch ohne Gott sucht immer Gunst bei den Menschen. Festus, der biederte sich auch sofort gleich an, er war ja auch Römer und lebte ohne Gott. Er biederte sich gleich an, nach seiner kurzen Ankunft wollte er der jüdischen Obrigkeit gleichen Gefallen tun und wollte Paulus in Jerusalem vor den Hohen Rat stellen und ihn dort richten lassen. Obwohl ja schon bekannt war, dass Paulus auf dem Weg von Jerusalem nach Caesarea schon mal umgebracht werden sollte. Jetzt haben die Juden gesagt, mach doch das und bring ihn doch einfach nach Jerusalem, dann können wir auf dem Wege ihn wieder umbringen oder versuchen. Und er wollte Gunst haben bei den Obrigkeiten der Juden. Und dann hat er zu Paulus gesagt, darf ich dich dahin bringen? Und wusste genau, wenn ich den dahin bringe, der wird umgebracht. Aber die anderen sind mir günstig gesinnt und sie werden mir beistehen in allem, was ich hier zu verrichten habe. Doch geleitet durch den Heiligen Geist berief sich Paulus auf sein Römerrecht, um das Gericht des Kaisers zu erfahren und von ihm beurteilt zu werden. Ich berufe mich auf den Kaiser. Das war jetzt auch so eine Lenkung, ja, du sollst ja nach Rom. Und jetzt warten ja immer noch die Obersten in Jerusalem darauf, dich umzubringen. Das soll ja nicht stattfinden. Also beruf dich jetzt auf den Kaiser. Somit war ja Festus mit seinem Ansinnen gleich ausgeschaltet. Die Suche nach Menschengunst verursacht immer Unsegen und Schaden für sich und andere. Die Suche nach Menschengunst verursacht immer Unsegen und Schaden für sich selbst und andere. Lesen wir einige Worte aus dem Buch der Sprüche, das uns ja gerade für die Handlung im Alltag, im täglichen Leben gegeben ist. Sprüche 16, Vers 5. Da heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird nicht ungestraft bleiben. Ein stolzes Herz, was sich also abwendet von Gott und Gunst bei den Menschen sucht, statt bei dem Schöpfer, wird nicht ungestraft bleiben. Im selben Kapitel, Vers 27, ein loser Mensch gräbt nach Unglück und in seinem Mund brennt es wie Feuer. Das heißt, das, was er dort tut, zündet ein Feuer in der Umgebung an und macht vieles kaputt. Vers 28, ein Verkehrter richtet Hader an, ein Verleumder macht Freunde uneins. Vers 29, ein Frevler lockt seinen Nächsten und führt ihn auf keinem guten Weg. In Kapitel 17, Vers 11, auch von den Sprüchen, lautet es diesbezüglich auch, ein bitterer Mensch trachtet eitel Schaden zu tun, aber es wird ein grimmiger Engel über ihn kommen. Die Beschreibung also des von Gott gelösten Menschen, der seine Hoffnung auf Menschen, andere Menschen setzt und auf seine Klugheit und menschliche Hilfe sich zur Seite ruft, das beschreibt der Apostel auch in dem Brief an die Römer, bevor er ja nach Rom kam. Im Kapitel 3, Römer 3, da lesen wir das mal in diesem Zusammenhang. Da leuchtet uns vielleicht dann manches immer noch mehr auf, als wenn wir es nur so auszugsweise lesen. Aber in diesem Zusammenhang, da heißt es dann nämlich, wie sind diese, die ihre Hoffnung und ihre Gunst bei Menschen suchen, Hoffnung auf Menschen und Hilfe setzen. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eitel, Blut zu vergießen. Das wollte Festus auch. Der Paulus interessiert mir ja nicht. Hauptsache, die anderen sind mir günstig. Auf ihrem Weg ist eitel Schaden und Herzeleid. Den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist der Grund. Es ist nur die Furcht vor Menschen oder das Einnehmen von Begünstigungen durch Menschen in ihrem Herzen. Aber der Herr weiß, die Gottesfürchtigen zu bewahren, so wie der Apostel Paulus auch ein gottesfürchtiger, ja, Jesus hingegebener Mensch war und ihm dienen wollte, weiß also der Herr, diese zu bewahren vor den Gedanken der Widersacher und der Widerständler. In Sprüche 16, Vers 9 heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein gibt, dass es weitergeht. Der Herr allein gibt, dass es weitergeht. Da kann der Festus denken, was er will, ja, und da kann er verhandeln mit der Obrigkeit in Jerusalem. Der Herr führt es aber so für die Seinen, dass es weitergeht. Und deswegen sollte es mit Paulus auch weitergehen. Ja, absolut. Und so geht es dann mit uns auch weiter. Der Plan der Menschendiener, Paulus zu beseitigen, konnte nicht durchgeführt werden, weil Jesus Christus das nicht zuließ. Und was er nicht zulässt, kann nicht geschehen. Was uns aber begegnet, das lässt er zu. Das müssen wir uns auch sagen und das haben wir jetzt immer wieder in der Apostelgeschichte auch gelesen. Wir können nicht sagen, dass wir in einem neutralen Raum leben können als wiedergeborene Christen. Alles, was uns begegnet, hat der Herr zugelassen. Alles, was er nicht will, dass es uns will, lässt er nicht zu. Ganz einfach. Und was er zulässt, dass zum Beispiel Paulus 2 Jahre in Caesarea sitzt, muss zum Guten dienen. Und diente auch zum Guten. Darum steht auch in Psalm 56, Vers 12, das Trostwort für alle, die sich auf den Herrn allein verlassen. Da heißt es, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Und da heißt es in Vers 14, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandle vor Gott im Licht der Lebendigen. Das ist die Zuversicht und die Freude derer, die sich auf den Herrn stützen und verlassen. Noch ein Psalmwort dazu, was das schon vorschattend ausgesagt hat und in Christus ist es erfüllt worden, Psalm 84, Vers 6 und Vers 13. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ich lese mal noch die Folgeverse dann bis Vers 8. Die durch das Jammertal gehen, machen da selbst Brunnen und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. Also wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Und auch hier werden wir oft in Lernprozesse hineingezogen, beiseite gestellt, stille gestellt. Lerne das, dich auf den Herrn zu verlassen. Dann wirst du von einem Sieg zum anderen gehen. Und somit ist also diese Segenszeit für Paulus sehr wichtig gewesen, der ja doch ein mächtiger Mann war, ein einflussreicher Mann gewesen ist, ein hochstudierter Mann, der sich in der Bibel absolut auskannte. Und er sagte, im menschlichen Sinne, auch bei den Juden, war er unsträflich nach dem Gesetz, konnte er sagen. Er hat an den Füßen des vornehmsten Bibellehrers Gamaliel gesessen. Er konnte sich dort rühmen. Und wenn einer nach seiner Meinung nicht die Gebote richtig halte, na, dann ging der aber nicht zimperlich voran. Ja, und hat dort mal aufgeräumt. Er war ja ein starker Mann. Er war von der Stärke geprägt, aber eben diese Stärke musste abgebaut werden, dass der Herr stark wird in ihm. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von ganzem Herzen dir nachwandeln. Ja, die erhalten einen Sieg nach dem anderen, so dass man erkennen muss, der rechte Gott sei zu Zion, von dem ist er ausgesandt worden. Und lesen wir Vers 13 dazu, Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Alles braucht eine Schule, das kennt man aus dem eigenen Leben. Ein drittes nun ging es jetzt nach Rom. Dass sich Paulus also auf den Kaiser berief bei dem Verhör vor Festus und der jüdischen Obrigkeit, die extra nach Caesarea gekommen ist, war kein Eingeständnis von Schwäche. Kein Eingeständnis von Schwäche, sondern war die demütige Haltung, jetzt in allem dem Herrn zu gehorchen. Ich muss doch nach Rom. Das wusste er, das hat er vorher auch schon gesagt. Der Herr hat mir gesagt, ich soll auch noch nach Rom gehen. Also darf ich jetzt nichts verkehrt machen. Ich muss mich einfach führen und leiten lassen. Ja, ich berufe mich auf den Kaiser jetzt. Dann komme ich nämlich nach Rom. In Galater 1, Vers 10 bezeugte er ja schon vorher diese Haltung und sagte, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Das hat er vor dieser Situation schon eigentlich erkannt und geschrieben im Galaterbrief an die Galater, denn der Brief ist ja vor den anderen Briefen, die in Rom entstanden sind, entstanden. Ja, dann wäre ich doch Christi Knecht nicht. Das Wort, ich berufe mich auf den Kaiser, war ja gleichbedeutend mit dem, ich berufe mich auf meinen Auftrag, nach Rom ziehen zu sollen, um Jesus Christus, den einzigen Erlöser von Sünde und Tod, den Messias Israels dort zu verkündigen. Denn alle Welt ist Gott schuldig und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht. Und Festus war jetzt einfach aus dem Spiel genommen. Er konnte nichts mehr darauf antworten, er konnte jetzt nicht mehr um Geld buhlen, er konnte jetzt keine Allianzen mehr machen mit der Obrigkeit in Jerusalem, er konnte nur noch sagen, ja, jetzt hast du dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du ziehen. Da kann man einfach nur sagen, dem Herrn sei Dank, der Herr ist treu. Ja, da sollte ja Paulus hin. Ja, zum Kaiser sollst du ziehen. Keiner hält dich jetzt mehr fest hier. Auch der Festus nicht, der aus Rom extra gekommen ist. Du darfst und musst nach Rom. Und da sollten dann diese wunderbaren Briefe, die uns bis zum heutigen Tag stärken, entstehen. Aus der inneren Erfahrung mit dem Heiland. Vielleicht soweit zu diesem verlesenen Text. Wir kommen ja langsam zum Schluss der Apostelgeschichte, aber wir staunen immer wieder über die einzelnen kleinen Schritte, die im Bau der Gemeinde Jesu getan werden konnten und wie die einzelnen Gläubigen sich bewegten von Anfang an, ob sie mitgingen, ob sie zurückblieben, ob sie Zweifel hatten, ob sie gerne auch Not litten um Jesu Willen oder ob sie sich zurückgezogen haben. All das erleben wir und all das ist ein Spiegel auch für uns, für die heutige Zeit. All diese Dinge geschehen auch unter den Gläubigen heute. Und wir können uns am Wort orientieren. Wie kommen wir weiter?